¿Qué pasa?
Te vine a proponer algo. Mira para abajo. Tiene $650,000. Hoy saqué el banco. Necesito que lo guarde y lo cuide vos. En 3 años y medio, cuando salgo, nos repartimos. 325,000 para cada uno.
¿Vos te volviste loco?
Hello, hello und herzlich willkommen zu den Planet Film Geek Reviews. Ich habe das jetzt gerade einfach so an mich gerissen, dabei ist das erste Review gar nicht von mir.
Ja,
aber
eigentlich müsste ich das
jetzt einfach. Eigentlich müsstest du das machen, sorry, aber hi Ted.
Hey, hi. Ich bin auch da und ich bin heute der Main Reviewer. Und als Gäste sind Joe und Luke auch mit dabei.
I'm here.
Luke ist auch da, aber halt eigentlich gleich nicht mehr, aber so ein bisschen.
Ja, so im Hintergrund. Ich schwebe.
Ted macht heute den Joe, aber das sagen wir jetzt schon ein paar Mal. Und irgendwann
sagen wir schon ein paar Mal.
Halt einfach nicht mehr.
Ich morphe gerade in eine neue Persönlichkeit, habe ich das Gefühl, was mein Filmengagement angeht.
Ja, also irgendwann ist es halt einfach nicht mehr. Irgendwann bist du nicht ich, sondern du bist. Du. Das wird nirgends.
Das wird eine Mega-Episode gleich.
Okay. Oh mein Gott.
Bist du nicht ich? Du bist du.
Ich hab 2 Gläser Wein-Intos. Okay, das ist.
Ich habe keinen Alkohol getrunken und ich find's mega lustig. Ja, und einem Teller hier auf dem Tisch steht. Hello, everything is going to shit. Meine Kamera ist ausgegangen.
Dabei wollten wir dieses Intro eigentlich nur aufnehmen und dann gleich das Review, bei dem Luke dabei ist, weil Luke beim Rest der Episode nicht dabei ist. Und jetzt hat das alles nur so mäßig funktioniert. Aber das tun wir jetzt.
Ja.
Das heißt, das, was ihr jetzt als nächstes hört, ist nicht das, was wir als nächstes aufnehmen.
Alright.
Und damit kommen wir zur zweiten aufgenommenen. zur zweiten aufgenommenen Review, aber das ist das erste, was ihr hört. Und das ist mein erstes Einzelreview hier. Und da will mir jetzt der Joe sofort schon reinpfeifen. Also, was soll das?
Ja, genau.
Und zwar, was ich gesehen habe.
Woran ich gut bin.
Mein allererster Film sind The Delinquents, die Missetäter von Rodrigo Moreno. Ein argentinischer Film, der letzte Woche rauskam. Ein 3-Stunden-Heist.
Oh mein Gott.
Ein 3-Stunden-Heistfilm, ein 190-Minuten-Heistfilm, in dem der Heist nach 30 Minuten begangen ist. Nach den ersten 30 Minuten. Halt, stopp, nochmal zurück.
Mhm.
Die 2 Hauptdarsteller, Daniel Elias und Esteban Migliardi, das sind 2 Angestellte in einer argentinischen Bank. Der eine hatte einen Unfall und geht halt jetzt gerade zufällig zum Arzt, um sich die Halskrause abnehmen zu lassen. So, okay, ja, ciao, ciao. Und der andere, der sieht das, kriegt einen Gedankenblitz, weil er gerade noch im Safe war, also im Tresorraum. Und das spielt irgendwo, ich glaube, das spielt so halb in den, nicht so ganz sicher, in den 90ern und 2000ern, hat dann so einen kleinen Rechner, der dann so das rausdruckt. Und dann sieht man, wie er so ausrechnet, was er die nächsten 30 Jahre noch verdienen wird, realistisch, als Bankangestellter. Und es nimmt dann mal 2 und dann beginnt der Heist. Und zwar, weil jetzt ein anderer Kollege, der normalerweise mit ihm ins Tresor gehen würde, die Schicht übernehmen muss für den Kranken, darf er jetzt alleine ins Tresor. Und die Möglichkeit nimmt er, um sich $600,000 zu klauen und dann den kranken Mann, der die Halskrause hatte, am Abend dann aufzufordern, aufs Geld aufzupassen, während er in den Knast geht dafür und ihn so erpresst im Sinne von, ich werde sagen, du warst mein Komplize, wenn du das jetzt nicht für mich machst. Dementsprechend kriegt er einen Turmbuttel voll mit Dollarscheinen, während er dann für die nächsten 3, 3,5 Jahre in den Knast geht. Und die Abmachung ist, wenn ich wieder zurückkomme, teilen wir es durch 2 und dann müssen wir einfach nicht mehr arbeiten, weil ich habe keinen Nerv mehr dafür. Das ist das Setup vom Film. Das sind die ersten 30 Minuten vom Film. Und dann sind ja nochmal so fast über 2,5 Stunden noch übrig.
Oh boy!
In dem der Film dann zu einer, keine Ahnung, so einer introspektiven Exploration dieser 2 Charaktere wird. Da heißt es gemacht, da hat so noch ein paar Nachklänge, die wir mitkriegen im Leben dieser zwei Leute. Auf der einen Seite der Mann, der im Knast landet, wo sie eine kleine komische Entscheidung hatten, die ich sehr amüsant fand. Und zwar spielt derselbe Schauspieler, der seinen Boss in der Bank spielt einen Mafioso-Knasti im Knast, der ihn dann direkt angeht und ihn erpresst.
Get it?
Und er sich so Schutzgeld zahlen muss, während dann auch im Knast ist. Das fand ich einen sehr schönen kleinen Touch. Und beim anderen, die Nachklänge sind dann einfach der Stress, den er sich macht, das vor seiner Familie zu verheimlichen, vor der Investigation irgendwie nicht gestresst zu sein, die jetzt in der Bank stattfindet, weil natürlich nach Komplizen geschaut wird. Man glaubt nicht, dass er das alles ganz alleine gemacht hat. Und das sind so kurze Nachklänge. Und dann geht's einfach nur, wie beide durch Zufälle ein Dreigespann von Filmemachern irgendwie irgendwo am Land kennenlernen, die halt so gerade zufällig, so das sind halt so ein bisschen freie Geister, die halt da irgendwo in der argentinischen Pampa leben und so Landschaftsfilme drehen und so ein bisschen so einfach Free Spirits sind und wir machen jetzt unser Ding und wir sind hier am Baden am Fluss und wir leben einfach unser Leben, Dude. Und beide haben halt so einen gewissen Kontakt mit denen, den sie da kriegen. Und dann ist es einfach so eine Momentaufnahme von, was sind sie für eine Person gerade, wie stehen sie zu ihrem Alltag, wie stehen sie zu ihrem Leben, wie stehen sie zu ihren Beziehungen, die sie davor schon hatten, also die Frau und Kinder bei dem einen, der andere als Alleinstehender und was für einen Einfluss hat einfach dieser Moment, diese Menschen kennengelernt zu haben und was für einen weitgehenden Einfluss hat das, also das hat was sehr so spätkapitalistische kritisches oder beziehungsweise generell so was Alltagskritisches von denen. So, okay, dieses Typische von, wir sind hier in Buenos Aires gefangen, so in dieser Großstadt als Bankangestellte und wir sehen eine andere Art vom Leben und wir schauen, was wir davon halten. Und wir sehen halt so zwei sehr, sehr verschiedene Reaktionen auf dieses Dreigespann, auf dieses Leben am Land. Und das ist der Film für die nächsten 160 Minuten.
Alright.
Wo wir halt dann zweigeteilt jeweils dem einen folgen, dann dem anderen folgen und schauen, wie sie halt so beeinflusst werden durch diese quasi, ich will nur sagen, nicht mal neue Ideologien. Es ist sehr low-level gehalten. Also es ist alles so sehr, nicht subliminal, aber halt alles wird nur angedeutet. Es ist im Prinzip eigentlich nur, man sieht, im Prinzip sieht man sie so beide so zwei Nachmittage mit Freunden verbringen.
Ja.
So hat man das, also so könnte man es am ehesten sagen. Oh, die chillen jetzt gerade an der Isar für 50 Minuten, dann schaue ich zu. Und wir sehen so, was es so mit ihnen macht. Ja, ich weiß nicht, was ich erwartet hatte. Ich hatte diesen Film auf meiner Liste tatsächlich, weil er einer von diesen Anticipated Movies war beim Letterboxd im Review, also bei dem Year in Review. Da haben immer der Staff von Letterboxd hauen dann immer so die Filme rein, auf die sie sich freuen. Das hier ist ein Mubi-Release, die Distribution zumindest. Und deswegen ist er mir so hängen geblieben oder deswegen hatte ich ihn in so einer Liste gespeichert gehabt. Und dann kam er halt raus, ich so, ja, schau mir den an. Und dann hocke ich mich rein und schaue ich so nach, wie lang der ist. Und so, knapp über 3 Stunden. Das ist ja schon etwas. Was für ein Heistfilm ist das denn bitte? Als ich dann am Anfang realisiert habe, was hier gerade passiert. Aber ja, es ist halt, keine Ahnung, Slow Social Cinema. Und er hat seine Stärken, weil er halt auch in der argentinischen Landschaft spielt. Also es ist auch ein sehr schöner Film einfach mit diesem, ja nicht ein Gimmick, aber halt einfach mit diesen Filmemachern, die halt da vorgestellt werden. Dann ist klar, dass wir halt auch viel einfach in der Landschaft verbringen. Also es ist ein sehr langatmiger, langsamer Film, der aber auch sehr, sehr einfach schöne Bilder hat und sehr, sehr schön die Natur zeigt. Und die Charaktere sind halt aber auch bis zu einem gewissen Grad auch vielschichtig, aber es verlangt schon viel von einem ab, das 3 Stunden lang anzuschauen.
Ja.
Dementsprechend, ich weiß nicht, wie sehr ich den empfehlen kann. Mir hat er gefallen. Ich war jetzt nicht umgehauen von ihm. Also tendenziell fand ich ihn so, schon sehr positiv und ich würde ihn auch, ich meine, ja, mit dem Kontext, den ich ja schon gegeben habe, wenn das für euch interessant klingt, schaut euch den auf jeden Fall an. Ansonsten, glaube ich, kann man warten, bis der wahrscheinlich in so ein paar Monaten auf Mubi rauskommt und den dann halt daheim streamen, wo man dann vielleicht, weil der auch sehr markant zweigeteilt ist. Also so, wie ich mir vorstellen kann, dass vielleicht in Argentinien einfach noch bei so langen Filmen einfach Intermissions drin sind. Es gibt ein End of Part 1 und es gibt ein Beginning of Part 2. Und das gab es halt hier nicht. Die haben es einfach durchgezogen. Hier so eine kleine Pause dazwischen zu haben, wo man so ein bisschen durchschnaufen kann, wäre schön gewesen. Kann man dann vielleicht einfach alleine daheim machen, wenn man sich den Film anschauen will.
No.
Auf jeden Fall eine lauwarme bis warme Empfehlung von mir. Kann man sich anschauen. Ist cool. Gute Performances auch vor allem. Und ja, Das war jetzt der erste Film.
Alright.
Damit Trenner.
Labas. Davidas.
Elena.
Malona.
Malona. Žinai, kas keista? Man nieko neprimeni. Aš tavęs noriu.
Und hiermit komme ich zum zweiten Film, Slow aus Litauen. Oh. Der ist nicht so slow und nicht so lang wie der letzte Film.
Falsche Namensgebung.
Hier geht es um eine Romanze. Es ist eine quasi so ein bisschen bodenständigere, ja, es ist keine Rom-Com, es ist eine Romanze. Es ist ein romantischer Film. Es geht um eine Tänzerin und einen Gebärdensprach-Interpreter, Sign Language Interpreter, die sich beide kennenlernen, einfach dadurch, dass die Tänzerin gerade einen Kurs für taube Kinder oder für taube Jugendliche macht und er einfach dann mit dabei ist, weil er halt interpreten muss. Und es geht einfach um quasi, wie sie sich verlieben und halt um ihre Romanze. Und es geht einmal halt um die ganze Baggage, die beide Charaktere haben. Auf der einen Seite jemand, dessen Bruder taub war und er deswegen diese, und auch aus anderen Gründen einfach diese Karriere für sich gewählt hat. Auf der anderen Seite eine Tänzerin, die eine sehr komische und distante Beziehung zu den Eltern hat. Und dann wird dann nochmal eine Sache in den Mix geworfen. Und zwar ist ein Film, der ist auf 35mm gedreht, der vor allem wir sind sehr oft bei den Tanzsequenzen und er ist sehr, sag ich mal, wie sagt man, die Physicality ist sehr groß. Also es ist sehr sensual, aber halt einfach nur im Tanzkontext, weil die große Wrench, die da reingeworfen wird, ist, dass der Charakter Dovidas, dass er asexuell ist und wie die beiden damit klarkommen.
Interessant.
Oder ob sie damit klarkommen erstmal, also wie sich die Beziehung halt deswegen entwickelt. Und für mich war das ein mega schöner Film. Also erstmal einfach cinematografisch, ich fand ihn super, er ist einfach nah, es ist einfach so ein kleine, ja, es ist kein Drama, aber so eine kleine Romanze, die halt sehr, sehr minimal in ihrem Setting ist. Wir sind bei den beiden, wir lernen ein paar andere Personen kennen, aber der Fokus ist sehr stark einfach auf dieser Beziehung und wie sie halt zueinander stehen, wie sie sich kennenlernen und dann halt auch lernen, miteinander klarzukommen und sich zu lieben und halt auch irgendwie an dieser Beziehung zu arbeiten, die sich da gerade entwickelt, die halt so ein bisschen so aus dem Nichts kommt für beide. Ich fand es einen mega schönen Film. Ich fand die Chemie der beiden Hauptdarsteller, wo ich jetzt nicht die litauischen Namen verunstalten werde, fand ich super stark. Ich fand beide Performances sehr stark. Ich fand einfach auch das erste Mal Asexualität auf diese sehr respektvolle und aber auch detaillierte Weise besprochen zu haben. Das habe ich halt auch so im Kino auch noch nicht gesehen, was ich halt auch sehr wertvoll finde.
Ja, sieht man nicht oft.
Ja, genau.
Also ich weiß nicht, ob ich das jemals schon mal gesehen habe.
Ja, genau, eben. Ich habe es noch nicht gesehen und deswegen fand ich es umso interessanter. War ein großer Fan. Ich fand diesen Film super stark. Der läuft wahrscheinlich nicht in vielen Kinos. Falls ihr den noch irgendwo finden kann, Slow heißt er, von Maria Cavtarage. Falls es die richtige Aussprache ist, kann ich jetzt auch nicht garantieren. Slow heißt der Film. Schaut euch den bitte an. Ich fand ihn super, super gut. Das ist für heute meine wärmste Empfehlung für die Filme, die ich alle gesehen habe. Und es war dieses Mal, waren es ein Haufen Filme. Und damit Trenner und zum ersten Doppelreview.
Meinem Sohn gegenüber gewalttätig geworden.
Es tut uns sehr leid.
Heutzutage sind die Scherereien, die man mit den Eltern hat, schlimmer als die Kinder selbst.
Sowas nennt sich nun Lehrer. In einer Schule mit solchen Lehrern kann man doch keine Kinder anvertrauen.
Minato Mogino mobbt einen Jungen. Sein Name ist Yuri Hoshikawa.
Wenn wir sagen, dass der Junge Schuld hatte, wird die Mutter garantiert wütend.
Wenn die Schulbehörde von der Sache Wind bekommt, dann wird die ganze Schule bestraft.
Ey,
yo, bist du auch noch da?
Von Litauen springen wir nach Japan zu Monster von Hirokazu Koreeda, einem Regisseur, der so eine kleine Arthouse-Film-Ikone geworden ist in den letzten paar Jahren, also zumindest mit seinen letzten drei Filmen. Ist er sehr, also es ist ein Name, den man definitiv kennt, wenn man sich so ein bisschen in der Gegend bewegt. Mit Shoplifters vor ein paar Jahren, also 2018 hat er so, glaube ich, die meiste Aufmerksamkeit bekommen. Broker letztes Jahr, also ich glaube, letztes Jahr kam er bei uns raus.
Letztes Jahr kam er bei uns.
Gesehen hatte ich den im Jahr davor schon.
Ja, auf Cannes war er vor 2 Jahren, glaube ich.
Ja, ich hatte den auf dem Filmfest München 2022 gesehen, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Ja, und jetzt Monster. Es spielen mit Sakura Ando, Aita Nagayama und viele mehr, deren Namen ich nicht butchern will. Und er handelt von, also er switcht die Erzählweisen mehrmals durch. Deswegen würde ich jetzt mich eher darauf konzentrieren, worum es am Anfang geht. Am Anfang des Films geht es um eine junge Mutter, alleinerziehende Mutter mit ihrem Sohn Minato, der anfängt, sich merkwürdig zu verhalten. Und sie hat das Gefühl, dass irgendwas mit dem nicht stimmt. Und dann erfährt sie, dass er in der Schule, also dass ein Lehrer eventuell gewalttätig ihm gegenüber war und dass auch er gewalttätig, also er anderen Schülern gegenüber merkwürdig ist und so weiter. Sie fängt da an, von der Schule Antworten zu verlangen und dann spiralt das ein bisschen. Und wir springen mehrmals im Film, wie gesagt, wechseln wir die Erzählweise. Wir werden aus der Sicht des Lehrers erzählen. Wir werden auch dann am Ende irgendwann aus der Sicht des Kindes erzählen und erfahren erst so Stück für Stück die gesamte Wahrheit. So, ne? Mit jeder Erzählweise kommt ein neues Puzzlestück dazu, was hier wirklich abgeht. Ted, ja genau, du hattest logischerweise, die Shoplifters und Broker hattest du beide gesehen, ne?
Shoplifters habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Das war okay. Den hatte ich noch nicht geschafft. Den hatte ich mitbekommen, also die Aufmerksamkeit, die er bekommen hatte, aber ich habe halt ihn zu der Zeit nicht gesehen gehabt und dann irgendwie bin ich halt bisher noch nicht dazu gekommen. Broker war dann halt einfach klar, okay, als er halt rauskam, habe ich mir den angeschaut. Und jetzt halt Monster von vornherein, also jetzt auch Broker fand ich sehr stark und wo ich das Gefühl hatte, der Film, der spielt so ein bisschen ähnlich, wie ich mir Shoplifters von der Beschreibung her einfach nur vorstelle. Ich habe das Gefühl, das sind sehr ähnliche Filme. Und dann, als ich jetzt diesen hier gesehen habe, habe ich das Gefühl, okay, ich glaube, ich weiß, was für Filme Koreeda macht. Jetzt
mit zwei total gesehen zu
haben.
Die fühlen sich alle, also die drei, die ich gesehen habe, fühlen sich alle aus einem Guss an.
Ja, absolut. Total, hundertprozentig. Und ja, Monster fand ich jetzt genauso stark. Ich fand es einen sehr, sehr starken Film. Ich bin sehr beeindruckt mit den Darstellern und auch vor allem mit den Kinderdarstellern, die er hier gehabt hatte. Und halt vor allem, wie er die Beziehungen unter den Kindern und zwischen Kindern und Erwachsenen hier handhabt. Ähnlich wie bei Broker auf einer Weise. Also es ist gleichzeitig sehr naturalistisch und halt auch extrem empathisch, so wie er halt jeden einzelnen Charakter angeht. Und hier ist es ja wieder so. Und das hat er vielleicht, trifft es auf Shoplifters und auf auch alle anderen seine Filme zu. Er fühlt sich einfach so an, als ob das alles vollwertige dreidimensionale Personen sind. Es fühlen sich nicht wie Charaktere in einem Film an oder aus einer Story. Wir schauen ganz kurz denen zu und dann leben sie halt weiter. Also das sind halt so wirklich vollwertige Personen für mich. Und ich hatte eine sehr gute Zeit. Es gab ein paar Stellen, die für mich sehr emotional wurden. Ein paar sehr auch, ich weiß nie, was das deutsche Wort ist. Kathartisch, nein.
Oh Gott, ja, da weiß ich auch kein deutsches Wort für.
Also ich habe viele Stellen, an denen einfach so Emotionen, was auch immer sie waren, so einen Platz kriegen, herausgelassen zu werden.
Reinigend, erlösend, läuternd ist so die Übersetzung.
Okay, von cathartic, das ist, ich werde bei dem Wort
bleiben. Wir bleiben beim Anglizismus.
Aber ja, Joe war schon sehr vorsichtig, hier nicht zu spoilern und ich will das auch nicht machen. Ich fand den Film sehr, sehr gut. Wie ging es dir, Joe?
Er fand ihn auch sehr, sehr gut. Also empathisch ist, womit man definitiv die drei Filme, die ich von Koreeda bisher gesehen habe, also Shoplifters, Broker und diesen hier, was sich so durchzieht, was man als Überbegriff über alle drei Filme definitiv drüber schreiben könnte. Und das hat mir hier auch wieder sehr gut gefallen. Ich wusste gar nichts darüber. Ich bin da rein komplett auf der Basis des Regisseurs und fand den sehr gut. Er hat mich letztlich sehr erinnert tatsächlich, wenn man dann irgendwann mal weiß, worum es geht. Deswegen ist vielleicht ein Mini-Spoiler, aber an Close.
Erinnerst du dich? Oh ja, ja, hast total. Ich habe auch an Close gedacht. Ja, ich weiß. Man ist es sehr klar, wo die Parallelen liegen.
Ja, ohne jetzt irgendwas darüber zu sagen, hat es mich am Ende sehr erinnert an Close. Und hat mich deutlich mehr abgeholt, als Klaus es damals hatte.
Same, ja. Yeah.
Ich glaube, aufgrund der Erzählweise, weil es sich gefühlt hatte, dieser Film noch ein bisschen mehr zu sagen, als worum es in Klaus ging, ohne jetzt irgendwas zu spoilern. Aber es geht ja, also wir natürlich am Ende, wenn wir die Geschichte des Kindes, also ne, die Sichtweise des Kindes, die tatsächlich erfahren, also so was wirklich abging, so was die Erwachsenen gar nicht so mitbekommen haben, dann ist es ein eigenes Thema, ne, und dann ist das sehr ähnlich. Aber der Film geht halt nicht, also hat halt mehr darüber zu sagen als nur das Thema des Kindes, sondern es geht halt sehr viel mehr darum, wie die Erwachsenenwelt oder wie wenig die Erwachsenenwelt davon überhaupt mitbekommt Und jede der Sichtweisen, also die Geschichte der Mutter und die Geschichte des Lehrers, haben eigene thematische Schwerpunkte, die genauso wertvoll sind wie der thematische Schwerpunkt des Kindes, wenn auch das, worum es in der Geschichte des Kindes geht, der Auslöser für die Themen der Mutter und die Themen des Lehrers sind, die dann aber noch einen anderen thematischen Schwerpunkt teilweise haben als die Geschichte des Kindes, um die es ja tatsächlich geht. Und das in sich ist ja schon ein Thema. Und das fand ich so faszinierend daran, ne? Also der Fakt, dass die Mutter eine eigene Geschichte ist und der Lehrer eine eigene Geschichte ist, die aber beide eigentlich die Geschichte des Kindes sind, um die es aber nicht wirklich geht in deren jeweiligen Geschichten, sondern erst wenn wir die Geschichte des Kindes erfahren, erfahren wir die wahre Geschichte. Das ist ein Thema in sich und dann sind die Themen, über die es in den jeweiligen Geschichten geht, trotzdem noch interessant und relevant und spannend. Und das fand ich einen ziemlichen Meisterzug. Emotional gecatcht hat er mich definitiv. Nicht so krass, wie es, glaube ich, Broker damals hatte oder auch Shoplifters hatte. Ich war mehr hier beeindruckt von der Erzählweise und so einfach, ich war fast mehr am Mitraten. Es ist kein Mystery-Film, aber das Mystery ist trotzdem da und gut und das konstante Überlegen, oh, was ist denn wirklich passiert, ist ein Element dieses Films, das mich konstant an der Stange gehalten hat. Ja, also deswegen fand ich den sehr gut und kann ihn wärmsten Herzens empfehlen. Wie ging's dir? Du hattest dir gerade.
Hatte ich eigentlich schon gesagt. Ich kann nur vollstens zustimmen. Ich war auch sehr, sehr beeindruckt von der Erzählweise. Es ist so ein Film, wo, bevor es zum ersten Mal den Wechsel der Erzählweise gibt, wo es Momente gibt, wo du nicht glauben kannst, was gerade passiert. Wo du einfach gerade nicht erklären kannst, in welche Richtung wird dieser Film gehen, bis du weißt, wohin dieser Film geht.
Es ist faszinierend, weil ich finde es immer geil, wenn ein Filmemacher, eine Gesellschaft so feinfühlig oder fein seziert, wie Kore-eda es hier die japanische Gesellschaft macht, und zwar auf eine Weise, wo jemand, der jetzt nicht, ich war noch nie in Japan, ich habe nicht viel Bezugspunkte zur japanischen Gesellschaft, aber durch die feine Sezierung, die dieser Film vornimmt, ne, und die der Regisseur damit vornimmt, ich hatte nie das Gefühl, dass mir irgendwie Wissen fehlt dadurch. Ne? Ich konnte das immer nachvollziehen. Das ist interessant. Das, finde ich, spricht für Kore-edas Arbeitsweise und Erzählweise und auch die Drehbucharbeit natürlich dahinter. Das auf eine Art und Weise, die eigene Gesellschaft auf eine Art und Weise zu sezieren und die thematischen Schwerpunkte auf eine Art und Weise zu erzählen, dass es für die, ich gehe mal davon aus, weil er ist ja sehr erfolgreich, für das heimische Publikum funktioniert, aber auch für das Publikum, das mit der eigenen Kultur nichts am Hut hat bisher. Das ist ziemlich krass.
Absolut, total. Für mich ein Paradebeispiel vom Universellen im Spezifischen.
100%.
Dass man halt einfach das Menschliche einfach in jedem Kern findet, auch wie so weit entfernt es halt auch ist, ob örtlich, kulturell oder zeitlich. Und da ist Kore-eda sehr, sehr stark.
Ja. Also eine wärmste Empfehlung meinerseits.
Same.
Von mir die wärmste Empfehlung dieser Episode.
Ja, es war jetzt der One-Two-Punch für mich. Slow und Monster sind die zwei sehr guten Filme hier, die ich euch nur ans Herz legen kann, die euch anzuschauen, solange sie noch im Kino laufen.
Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem Ted-Solo-Train.
Let's keep it going.
Yeah, baby.
Eltern, bitte, könntest du zur Abwechslung mal was essen?
Das nennt man bewusste Ernährung.
Ich finde es so wichtig, unseren Kindern beizubringen, ihr Konsumverhalten zu reduzieren.
Home. 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 Sie hat mir ihren Tee geschenkt.
Home. Ich weiß nicht genau, was hier vor sich geht. Aber ich habe den Verdacht, dass Miss Novak die Kinder manipuliert.
Ich bin raus.
Das meint sie doch nicht ernst. Du verstehst es nicht. Hier geht es um Glauben.
Ich muss mich auf sie verlassen können. Passen Sie gut auf unser Kind auf.
Home. Dann erkläre ich euch hiermit zu Mitgliedern des Club Zero.
Club Zero ist der nächste Film, den ich mir angeschaut hatte. Ein Film von Jessica Hausner. Eine gewaltige europäische Koproduktion. Ich wollte schauen, was so das The Main Country ist, wo dieser Film herkommt. Die Filmemacherin ist Österreicherin. Dementsprechend ist auch hier Österreich als erstes Land dabei, aber mit, man sieht es direkt am Anfang, Dänemark, Frankreich, Deutschland, UK, USA, Türkei, viele Produktionsfirmen, die ja mit dabei waren hier. Und es fühlt sich wie so ein europäisch produzierter Film an. Einfach nur, das erzähle ich jetzt gleich. Auf jeden Fall, hier geht es um eine fancy-pancy-Privatschule, an der halt eine Lehrerin, ein Ernährungscoach quasi, gespielt von Mia Wasikowska, angestellt wird, um einfach diesen fancy-pancy-Kindern ein bisschen halt bewusste Ernährung näher zu bringen. Hm. Und die Performances, die Dialoge, die sind so trocken und so straightforward, dass sie mich sehr an Lanthimos erinnern. Nicht in der Absurdität, also hier geht es auch ins Absurde, aber es ist bei weitem nicht so mit der Welt, die hier aufgebaut wird, weil hier ist das Absurde ist im Prinzip und die Prämisse von diesem Film ist, Club Zero in der Ernährung ist, dass man nichts isst, dass man als Mensch aufhört zu essen.
Oh, okay.
Und dass die Lehrerin quasi eine Handvoll Schüler indoktriniert in diese Lebensweise und war zum ersten Mal, man muss bewusst essen, aus dem bewussten Essen kommen auf einmal Ernährungsrestriktionen, aus diesen Restriktionen, die werden immer schlimmer und schlimmer und dann die Schülerinnen und Schüler, die so komplett in ihrem Bann sind dann so, was ist der nächste Shit? Und dann so richtig cult-like, ich bin Member von Club Zero. Ich darf euch das eigentlich nicht sagen, aber wir existieren.
Okay.
Im Prinzip ist es halt einfach eine große, fette Satire von so, wie halt so Kults entstehen beziehungsweise wie halt impressionable irgendwie Menschen in sowas reintappen können. Natürlich auf eine ein bisschen überspitzte Weise. Wie gesagt, es ist alles sehr trocken gehalten, so wie die Charaktere sich hier miteinander reden und verhalten. Fühlt sich alles nicht menschlich an, so wie man es gewohnt ist. Und daran denke ich dann so an die Dialoge von Lanthimos.
Ach, das ist die Regisseurin von Little Joe.
Ah, okay, was ist das?
Das macht sehr viel Sinn. Das ist ein Film, der lief auf dem Fantasy Filmfest vor ein paar Jahren.
Kenne ich tatsächlich nicht.
Ich erinnere mich. Das macht alles sehr viel Sinn, was du erzählst.
Ah, okay, dann jetzt in dem Kontext macht es Sinn. Alles klar. Und ja, also wir springen da so zwischen drei Perspektiven und halt einmal sind wir bei der Lehrerin, einmal bei den Schülerinnen und bei den Eltern. Es ist halb Satire über so Kultverhalten, halb Satire über Ernährungskultur, die im Prinzip eigentlich nur Essensstörung ist.
Ja.
Und halb Satire über detachte Eltern, so reiche Eltern, die halt einfach ihre Kinder auf Privatschulen schieben und im Prinzip so out of sight, out of mind sich nicht um sie kümmern müssen und halt auch so disengaged sind, dass es halt auch erst dazu kommt, dass ein großer Punkt, wieso diese Kinder indoktriniert werden von dieser Lehrerin, ist, dass die Eltern aus verschiedensten Gründen bei diesen verschiedenen Eltern, und da haben wir auch immer noch die einzige vernünftige Person, die hier drin sind, ist in dem Fall, ist eine Mutter aus der Arbeit, eine alleinerziehende Mutter aus der Arbeiterklasse, die so als erste da ist, die dann Alarmglocken schlägt. Und alle anderen sind so einfach so ein bisschen weit weg von der Realität im Setting dieses Filmes.
Ja.
Das sind die drei Spitzen, die dieser Film irgendwie versucht zu satirieren oder anzugehen. Und ich fand es halt so semi-erfolgreich. Ich fand jetzt weder super interessant in den Sachen, die er versucht zu sagen. Es ist so alles sehr, ja, fast schon banal in den Themen, die angesprochen werden oder beziehungsweise fast schon so selbstverständlich, dass ich die Motivation zu dieser Satire fast nicht verstehen kann. Und dann auf der anderen Seite, im Skript, im Dialog, so wie es geschrieben ist, habe ich so das Gefühl, dass es so eine trockene, irgendwie so ein bisschen dunkle Komödie sein soll, aber wo die halt bei mir nicht gezündet hat. Also die Komik, die hier drin sein soll, die halt alle so ein bisschen so straight-faced ist. Also es sind keine wirklichen Witze in diesem Film. Es ist einfach aus der Absurdität dieses Szenarios, glaube ich, wird schon versucht, so eine gewisse Komik da aufzubauen, die aber für mich auch nicht funktioniert hat. Und ja, es ist so ein kleiner Missfire für mich. So. Ich weiß es nicht. Ich finde es von vornherein kein super interessantes Konzept. Und es wird halt aber auch nicht so wirklich nichts radikal genuges oder absurd genuges gemacht, dass es für mich interessant wird. Irgendwie. Für mich ist das, ja, okay, das sind alles Themen, die ich vielleicht im Film noch nicht gesehen habe, zumindest diese Kritik von den Eltern schon, die aber jetzt auch nicht irgendwie nichts Neues sagt. Mhm. Also in meinen Augen. Deswegen, er fühlt sich ein bisschen leer an für das, was er eigentlich machen. Für eine Satire, die so ein bisschen ins Absurde reintappt, macht es beides nicht so wirklich effektiv. Weder die Absurdität noch die Satire.
Klingt sehr nach Little Joe.
Ah, okay. Alles klar. Da sehen wir auch schon einen roten Faden.
Yes.
dementsprechend, ja, weder eine Empfehlung noch irgendwie eine große Kritik. Ich fand ihn halt einfach, er ist so ein bisschen ins Nichts gelandet für mich und ist so wahrscheinlich so der erste Film, den ich vergessen werde von denen, die wir heute alle besprechen. Und damit zu unserem Dreier-Review. Oui.
Why does the zebra look the way it does?
So embarrassing.
Hey, focus.
Is this how it went?
No, it's different now.
Paul, you've been on my mind recently.
Yeah?
Because you keep popping up in my dreams. You don't do anything, you're just there.
So, this specific person,
the remarkable nobody,
I've also had that experience.
Do you have a picture?
Have you been dreaming about me?
Have I been dreaming about you?
Yeah.
There's like 100 messages. Somebody wants to interview me.
Well, this is strange. Maybe you should take a minute and think before you do anything drastic.
Why me? I don't know. I'm special, I guess.
Und Dream Scenario ist ein Film von Christopher Borgli.
Oh mein Gott.
Ted hat vorhin bestimmt irgendwas von Yorgos Lanthimos erwähnt. Das ist definitiv, trifft Christopher Borgli diesen Vibe, was die Weirdness seiner Settings angeht. Wir haben ja schon mal über einen Film von ihm gesprochen, Joe und ich. Und ich glaube, Ted auch. Ted war dann bei der Review auch dabei, ne?
Oh ja, bei Sick of Myself.
Genau, Sick of Myself.
Den hatte ich dann im Nachhinein gesehen, als er dann wirklich rauskam.
Haben wir dann reviewed. Und hier ist es wieder so, wir beide haben den auf dem Fantasy-Filmfest den Knights gesehen. White Knights waren das, nicht die Knights, die sind im April gewesen.
Ja.
Werden jetzt gewesen sein, können wir beide nicht.
Nee, also sind dann jetzt.
Genau, die sind jetzt diese Woche, glaube ich, ne? Oder nächste.
Nächste und übernächste Woche.
Nächste und übernächste Woche. Ja, nee, da.
Ich werde echt schauen, dass ich mir einiges anschaue, weil die haben einen Film nach dem anderen angekündigt und ich war so, oh mein Gott, wollte ich sehen.
Oh,
und
shit,
ich bin so, okay. Oh fuck.
Und als ich bei diesem Film gesehen habe, wer der Regisseur ist, dachte ich mir auch, hey, will ich auf jeden Fall sehen. Sick of Myself war ja schon ein ziemlich geiles Debüt und ich hatte sehr viel Hoffnung in diesen Film, dass er noch ordentlich nachlegt. Spoiler, ich finde ihn nicht ganz so geil, aber ist schon sehr geil. The Nicolas Cage spielt Paul Matthews, außerdem spielt mit Lily Bird, Julianne Nicholson, Jessica Clement, Star Slade, David Klein, Caleb Horan, viele mehr. Ich weiß nicht mehr, wer relevant große Rollen in diesem Film. Michael Cera spielt mit, genau, aber er ist nicht so weit oben gebildet. Die IMDb-Reihenfolge. Mal wieder sehr komisch.
Tja, die Letterboxd-Reihenfolge ist besser.
Sehr viel besser. Dann sollte ich vielleicht einfach nicht mehr IMDb verwenden. Nicolas Cage spielt einen middle-aged Familienvater, der Professor an der Uni ist oder Dozent in irgendeiner Expertise und ein extrem langweiliges Leben führt. Manche würden es auch deprimierend nennen. Und es gibt etwa, er ist quasi der durchschnittlichste Durchschnittstyp und wir beginnen den Film direkt mit einem Traum seiner Tochter, in dem er auftaucht und nichts tut, obwohl sie in einer gefährlichen Situation ist. Und plötzlich artet sich das Ganze zu einer Epidemie aus und viele, viele Menschen, die ihn teilweise nicht mal kennen, beginnen ebenfalls von diesem Mann zu träumen. Und als sich das Ganze ausweitet und er zu unverhofftem Ruhm kommt, steigt ihm dieser vielleicht zu Kopf. Ted, du hattest den Film noch nicht besprochen hier. Du hast ihn gesehen.
Nein, ich hatte ihn noch
nicht
besprochen.
Also, du hast ihn nicht gesehen. Sorry, ich habe, ja, doch.
Er hat ihn gesehen.
Ja,
ich habe ihn nicht besprochen.
Das Nein euch. Hat mich verwirrt. Ja, ja.
Nein, Reigns. Okay. Ich rede jetzt über den Film, den ich nicht gesehen habe.
Ja.
Nee, ich habe ihn mir vor einer Woche im Kino angeschaut.
Nice.
Ich fand ihn eher so mäßig gut, muss ich sagen. Also für mich kommt der, für mich ist da schon eine große Distanz zwischen Sick of Myself und Dream Scenario. Und der große Grund dafür ist, dass ich finde, dass im Dream Scenario, dass sie sich so ein bisschen verlieren in der Thematik. Also nicht verlieren in der Thematik. Was ich sagen will, ist, dass sie nicht wirklich wissen, was sie machen wollen. Ich habe das, ich hab das Gefühl, nicht, dass es ein First Draft ist, sondern dass sie halt einfach eine sehr interessante Idee hatten, die sie nicht geschafft haben, auf 100 Minuten auszuweiten, weil der Film mir doch sehr auf der einen Seite verwirrt und auf der anderen Seite irgendwie ein bisschen so die Luft verliert. Also er kommt mir verwirrt vor und die Luft dann irgendwie so mittendrin verliert. Und ich finde das auch das Ende sehr, das Ende schmeißt dann, macht dann da nochmal so einen Twist rein, wo ich nicht wirklich nachvollziehen kann, was er mir sagen will. Und ich auch das Gefühl habe, dass er auch nicht wirklich weiß, was er sagen will. Und dann die Stärken, die er in Sick of Myself hatte, die halt dann auch sehr in den Szenen selber umgehen. Also
dieser extreme Discomfort, den man halt einfach mit seinen Charakteren hatte, den hat er hier so hier und da mal gehabt. Das ist, was aber auch nicht der Punkt des Filmes ist, aber ich habe nur gesagt, was ich sagen will, ist, er schafft nicht irgendwie dieselben Höhen zu erreichen mit dem Konzept, wie er es bei Sick of Myself gemacht hat. Und hier fand ich es eigentlich eine nette Idee, die so, ja, so ein bisschen auserzählt war. Ich hätte so das Gefühl, die haben so Stoff für einen langen Kurzfilm. Für so 40 Minuten und der Song ist jetzt doppelt so lang und die wussten nicht wirklich, was sie da damit machen sollen. Dementsprechend, ich finde ihn ganz okay und das war's auch. Also,
alright.
Man kann Cage immer erwähnen mit seiner Performance, der ist schon immer sehr, er ist immer interessant, er ist immer sehr watchable, aber tatsächlich finde ich ihn auch ein bisschen, also nicht öde, aber ja, mir fehlt da irgendwas. Mir fehlt das Gewitter etwas. Ich weiß auch nicht, was ihr in der letzten, also bei der Besprechung darüber gesagt habt, aber ja, something's missing for me.
Joe, wie ging's dir? Hast du ihn nochmal angeguckt oder besprechen wir es einfach?
Nein, ich bespreche ihn aus meiner Fantasy Filmfest Recollection. Ja, also ich bin definitiv, glaube ich, eher so zwischen euch beiden. Ich fand ihn deutlich besser als du, Ted, wobei ich dir zustimme in dem, er ist weniger rund, als es Sick of Myself war und es ist definitiv ein Film, den man, wie ich fand, angemerkt hat, dass das Konzept klar war, aber nicht, worauf das Ganze am Ende rauslaufen soll. Und dann verliert sich so ein bisschen in mehreren Ideen und das Ende hat mir doch besser gefallen, als es dir jetzt gefallen hat. Ich fand das schon nice und auch einige der Ideen, die in dieser, aber ich würde sagen ab der zweiten Hälfte, ne, wo das Ganze einen Downturn hat, stattfinden, da sind viele Elemente dabei, die ich eigentlich geil finde. Also auch der Tech-Bro, gespielt von hier, Cousin Greg, wie heißt er, Nicholas Brown, musste ich sehr lachen, wo das ganze Element eingeführt wird. Aber das ist halt einfach so ein ganzes neues, so eine ganze neue Idee, die eigentlich jetzt wahrscheinlich nicht weiterführt zu dem, was der Film eigentlich hätte sein sollen, können, wie auch immer. Und ich stimme total zu, dass man da irgendwo, also dass ich da auch irgendwo das Gefühl hatte, okay, wir verlieren so ein bisschen den Fokus darüber, was dieser Film sein wollte, beziehungsweise wir wissen nicht genau, auf was wir am Ende raus wollen. Und deswegen schmeißen wir jetzt lauter Ideen an die Wand. Und manche davon bleiben hängen, manche nicht. Nichtsdestotrotz finde ich die Grundidee so geil und Nicolas Cage so geil in der Rolle. Und das war natürlich auch das perfekte Setting, in dem ich den Film damals, dem wir den Film angeguckt haben, in einem Festival-Setting, wo alle schon voller Saal, alle waren in diesem Saal, weil sie Nicolas Cage sehen wollten. Ja. Also das war halt einfach.
Er taucht auf Publikum und alle ever. Lachen. Ja.
Ja, er taucht auf und alle sind so, fuck yes.
Ah, nice. Ja, okay, ich habe ihn so fast alleine gesehen.
Ja. Das hilft sicherlich nicht. Also da muss man wahrscheinlich einen halben Stern bis Stern in unseren jeweiligen Bewertungen, ist Unterschied nur das Setting.
Ja.
Weil natürlich die Jokes in unserem Kino gezündet haben wie blöd.
Okay, ja. Yeah.
Ich weiß nicht mehr, ob es den Applaus gab, aber halt generell, ne, Nicolas Cage hat irgendwelche witzigen Dinge gemacht und es wurde gefeiert.
Ich glaube, der erste Kill gab's Szenenapplaus, wenn ich mich nicht erinnere.
Ja, das kann gut sein, ja. Also, ne, es war halt einfach, das Publikum war perfekt auf diesen Film zugeschnitten, weil die alle genau deswegen da waren, wussten, auf was sie sich einlassen und so weiter. Ja. Und da hat er sehr gut funktioniert mit den Abstrichen, die ich gerade gesagt habe. Luke, wie ging's denn dir?
Also, ich fand ihn, glaube ich, ich fand ihn sehr geil, weil ich mich auch sehr von diesem Gefühl habe mittragen lassen. Ich habe gerade auch nochmal durch diese Liste durchgeguckt. Diese White Knights waren halt auch einfach geil. Also da waren einfach sehr viele Banger dabei.
Die waren gut, ja.
Und auch wirklich lustige Filme. Und der gehört definitiv dazu. Extrem gute Zeit einfach, die ich im Kino hatte. Und ich muss sagen, zur zweiten Hälfte hin hat es bei mir auch abgenommen. Also so letztendlich, ja, gab es einfach einen Punkt, wo er den Plot ein bisschen verloren hat für mich auch. Was ihn nicht sehr viel schlechter gemacht hat, als ich ihn jetzt letztendlich auch bewertet habe. Also ich finde ihn immer noch sehr, sehr gut. Ich habe ihn jetzt auch nicht nochmal angeguckt. Das würde vielleicht helfen, ihn nochmal anders ein- oder für mich besser einzuordnen. Ich hatte die ganze Zeit irgendwie so gegen Ende hin hatte ich so ein This is Spinal Tap Gefühl. Es ist irgendwie es hat sich so angefühlt wie so eine Mockumentary von dem Downfall eines Promis. Aber, und wir sehen quasi nie, wie er wirklich prominent war. Es ist einfach nur die ganze Zeit so in seinem Kopf ein, ja, okay, das ist der Fame, den ich hätte haben können. Naja, oh fuck, ich spoiler gerade viel zu viel, ne? Ja, genau, aber es ist ein super, wie ich finde, visuell ansprechender Film gewesen. Also ich fand einfach die ganzen Traumsequenzen so wunderschön integriert. Ich fand den Humor, der hat mich komplett gekriegt. Und ich habe auch dieses Familiendrama hart gefeiert, weil ich habe das Gefühl, dass ich vergleiche das gerade mit Breaking Bad, weil die eine ähnliche Frisur haben. Aber dieses Thema von Mann ist extrem unzufrieden in seinem langweiligen Leben und shit hits the fan, weil er einfach nur Scheiße baut, weil er etwas hat und mit diesem etwas baut er Scheiße und seine Frau ist halt die ganze Zeit in the right. Das ist dieses Problem, was irgendwie viele junge Männer haben, wenn sie Breaking Bad das erste Mal angucken, dass sie denken, okay, er ist der Gute und seine Frau ist ja die, die ihn nagt. Mhm. Und das hatte ich damals bei Breaking Bad und jetzt habe ich mein wiederkehrendes Moment, in dem ich sagen kann, okay, he's completely in the wrong. Yeah. It's just bullshit. Deswegen, also es gibt irgendwie viel, was dieser Film in mir ausgelöst hat, wo ich einfach davor saß und einfach Spaß hatte. Es ist einfach ein lustiger Film in der ersten Hälfte, ein extrem lustiger Film in der ersten Hälfte. In der zweiten Hälfte immer noch für mich sehr lustig gewesen, aber weiß dann gerade zum Ende hin nicht mehr so wirklich, wo es hingehen soll. Wie so ein Traum halt auch, ne? Vielleicht ist das ja, vielleicht ist es Absicht.
Ich meine,
man weiß es nie. Bei Christopher Borgli weiß man nie. Pff, keine Ahnung, es sind zwei Filme, wir wissen überhaupt nichts über den Mann.
Ich wollte gerade sagen. Wir sind noch nicht in Directed-By-Territorium, wo man sagen kann,
noch lange nicht.
Das sind die Dinge, die sich durchziehen. Man kann Gemeinsamkeiten der zwei Filme erkennen, aber.
Ja, sind beide Shot on Video. Nicht Shot on Video, aber hier Shot on Film, wie heißt es? Es ist auf jeden Fall grainy Film-Look, oder?
Ja, aber ich weiß nicht, ob es auf Film gedreht wurde oder ob das ein Look ist.
Das
weiß ich nicht. Das habe ich nicht nachgeschaut.
Wie dem auch sei. Gibt es noch irgendwas, was ihr zu Dream Scenario sagen wollt?
Macht Spaß, guckt ihn euch an, wenn ihr mit sehr unangenehmen Szenen klarkommt.
Ja, Humor ist definitiv da. Also den Witz, den man sich aus diesem Konzept erwartet, den wird man auf jeden Fall kriegen.
Dylan Galula immer underused, wenn sie in einem Film ist. Immer großartig.
Ich finde visuelles Storytelling top-notch. Michael Cera als weirder Startup-Entrepreneur-Guy hat auch mal wieder sehr Spaß gemacht. Das ist einfach, sehr lustig. Und ja, guckt ihn euch an. Super lustiger Film.
Alright.
Dann, nachdem wir Ted vorhin allein gehört haben, würde ich sagen, wie wäre es, wenn wir jetzt einfach nochmal Ted hören?
Auf geht's.
Und ich verabschiede mich an dieser Stelle aus dem Podcast, weil ich sehr müde bin und Bauchschmerzen habe. Bis bald.
Bye bye.
Sie wissen ja Bescheid, also fasse ich mich kurz. Obwohl der Besuch der Grundschule verpflichtend ist und kostenlos, besuchen mehr als die Hälfte der Kinder aus der 6. Klasse keine weiterführenden Schulen. Laut Schülertesttabelle sind wir die schlechteste Schule. Wir dürfen unsere Schützlinge nicht im Stich lassen. Wie lautet Ihre Geschichte? Sie wollten hierher. Weil, vielleicht bin ich irre.
Teilung! Uns läuft die Zeit davon.
Was ist mit den Tischen passiert?
Das sind keine Tische.
Wieso liegen die auf dem Kopf?
Das sind Rettungsboote. Und das ist kein Fußboden, das ist der Ozean. Jedes Boot kann nur die gleiche Anzahl an Menschen aufnehmen. Wir sind 23. Es gibt nur 6 Boote. Los, kriegt es raus. 5, 4, 3. Was zum Teufel ist denn los?
Und jetzt wieder zurück zum Einzelreview. Ich bin wieder da. Tadja, ganz alleine. Die Stunde mit mir müsst ihr jetzt aushalten.
Es hört nicht auf.
Es hört einfach nicht auf. Es tut mir genauso leid wie euch, dass ihr einfach nur mir die ganze Zeit zuhören müsst. Aber es sind nur noch 2 Filme, also gleich sind wir durch.
Du hast gearbeitet, jetzt präsentier deine Arbeit.
Der nächste Film ist Radical von Christopher Zaller.
Da bin ich sehr ärgerlich. Das ist sehr ärgerlich, dass ich den nicht gesehen habe, ehrlich gesagt. Den wollte ich unbedingt noch sehen.
Den habe ich letzte Woche im Kino erwischt. Das ist eine basierend auf einer wahren Geschichte aus einer Schule in gefühlt so der ärmsten Region in Mexiko, in dem ein Lehrer zu dieser Schule kommt, wo halt wirklich einfach quasi schon verwahrloste Kinder, also so Kinder vom Strand, ein Kind wohnt am Strand in einem leeren Gebäude, das andere Kind wohnt neben einer Mülldeponie mit ihrem Vater, wo sie halt Müll sammeln und verkaufen, und das ist so, das ist die Art von Armut, die hier aufgezeigt wird, und diese Kinder gehen auf diese Schule, und jetzt kommt auf einmal ein Lehrer, der einen Fick gibt, weil ganz am Anfang vom Film auch ganz klar gezeigt wird, dass die anderen Lehrer alle schon aufgegeben, also quasi die Seele ist schon komplett weg. Nobody's trying anymore. Außer vielleicht so ein bisschen der Direktor, der dann diesen neuen Lehrer hinzufügt und dieser neue Lehrer versucht halt auch durch innovative Ansätze einfach seine Schüler zu inspirieren, die Sechsklässler, diese sechste Klasse, die er bekommen hat, die er so als Klassenlehrer so über alles unterrichten muss. Und es ist, es ist ganz typisch diese Art von Film. Also dieses Setup sagt schon fast alles. Also man weiß, welche Züge dieser Film nimmt. Vor allem, welchen Arc dieser Lehrer tut mit komplettem Optimismus. Widerstand der Schüler, Widerstand der Kollegen. Die Schüler gewinnt er, ein paar Kollegen gewinnt er. Es geht bergauf, dann geht es auf einmal bergab. Das System stellt ihm eine Mauer hin, gegen die er läuft und die er nicht durchkommt. Er fällt in Depressionen und kommt aber doch wieder zurück. Ist ein Film, wo ich das Gefühl habe, ich habe ihn so noch nie tausendmal gesehen, aber er arbeitet die Punkte so präzise ab, dass ich das Gefühl habe, ich habe diesen Film schon tausendmal gesehen. Mhm. Und das, was ihn halt hochhält, ist vor allem Eugenio Derbez, der Hauptdarsteller, der den Lehrer spielt, der ein
wegen
ein
dem Wahnsinns, wollte ich eigentlich gucken, ja.
Ja, der ein Wahnsinnscharisma hat und der eine Wahnsinnspräsenz in diesem Film hat. Den kennt man aus Coda, aus den Oscar-Gewinner, da hat er den Lehrer gespielt. Was war der? War er Musiklehrer, gell?
Ja, genau.
Genau.
Ja. Also das ist ja auch so ein bisschen der Inspiring Teacher, nur halt eine kleine
genau,
Rolle.
Genau, genau. Und im Prinzip ist es hier dieselbe Rolle, nur halt hoch 10. Er ist die Inspiring Teacher. Das ist er. Und so natürlich ist am Ende ist es auch wirklich so super herzvoll, weil wie jeder Film basierend auf wahren Begebenheiten sehen wir auf einmal dann die wirklichen Personen, die Bilder von dem Lehrer, von den Schülerinnen und Schülern. Und er schafft es schon, die emotionalen Beats halt auch adäquat zu treffen, so dass man halt auch mit dabei ist und quasi ja, nicht mitfiebert, aber halt emotional berührt ist von der ganzen Situation. Aber am Ende des Tages ist er, also für mich war er schon auf eine krasse Weise formulaic, wo ich halt einfach schon, also wo ich halt einfach das Gefühl hatte, ich habe das schon gesehen. Ich habe das schon dutzend Male gesehen. Und es ist süß an Stellen, vor allem jedes Mal, wenn wir einen engagierten Lehrer haben, bei jungen Schülerinnen, also in dieser Konstellation. Ich habe es auch oft mit Teenagern gesehen, wo es dann mehr darum geht, wie sie Respekt zueinander gewinnen. Hier hat man es dann nochmal ein bisschen, hat man die Freiheit, so noch ein bisschen mehr Komik reinzubringen, weil es halt auch nochmal so, ist halt nochmal so gefühlt zwei Generationen auseinander. Das heißt, einfach so diese Connection zu finden zwischen 12-Jährigen und einem, keine Ahnung, 50-jährigen Lehrer ist halt dann nochmal da. Und es ist sehr herzvoll und amüsant. Ich finde ihn sehr stark. Ich finde auch viele von den Kinderdarstellern, auf die es fokussiert wird, fand ich auch relativ gut. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, der Film, der schafft es nicht, aus dem Schatten seiner Struktur rauszuspringen und viel mehr als dieses formularische Inspiring Teacher-Film zu sein. Was, also zumindest in meinen Augen, das halt so das Endresultat war. Ich kann mir sehr, diesen Film kann ich mir tatsächlich auch sehr vorstellen, dass es halt bei manchen anderen Leuten emotional einfach viel stärker einschlägt und die Leute dann viel stärker damit sich verbinden. Weil der Kern stark ist, aber für mich hat es sich halt einfach nicht eigen genug angefühlt.
Ja, verstehe.
Aber ja, im Großen und Ganzen, falls ihr diese Art von Filmen mögt, ist es eine warme Empfehlung. Für mich hat er nicht so wirklich funktioniert, aber ich kann auf jeden Fall seine starken Elemente sehr wertschätzen. Es ist ein sehr, nichtsdestotrotz, sehr inspiring am Ende, wenn man dann ihn sieht ja. Und dann den wirklichen Lehrer sieht und dann so diese Transition ist halt auch immer stark, wenn es um sowas geht. Also da kann ich nichts sagen. Aber ja, eine kleine, also ich will nicht sagen eine Enttäuschung, weil ich auch ohne irgendwelche Erwartungen in diesen Film reingegangen bin.
Ja.
Aber ich hätte ihn doch gerne besser gemocht.
Ja, verstehe.
Und damit Trenner.
A friend of mine suggested I come talk to you. I own a roadhouse out in the Florida Keys. Lately it's been attracting the wrong clientele. I can pay you good money. Judging by your car, you need that shit.
Well, I like my car.
Think about it. Come on, bro.
I know who you are. Elwood Dalton, big fan, man.
That guy's got a knife under his shirt. He just take a big step back and pop me in the face. You can do it.
Tell me about this bouncer.
Yeah, it's all nice and shit, like he's Mr. Rogers or something, but then he beats the living shit out of you.
really interesting guy overall.
Und jetzt komme ich zum letzten Film, Gott sei Dank. Ihr seid genauso froh wie ich. Ich rede über Roadhouse. Ich rede über das Roadhouse mit den Jake Gyllenhaal, mit den Jake Gyllenhaal. Roadhouse von Doug Liman, ein Filmemacher, wo ich jetzt gerade nachschaue, was hat er so gemacht? Er hat Edge of Tomorrow gemacht. Er hat Mr. und Mrs. Smith gemacht.
Doug Liman ist ja schon ein Name.
Das ist schon ein Name. Und ich bin sehr überrascht, weil das ist der schlimmste Film, den ich diese Woche gesehen habe. Mit Abstand.
Auch das macht Sinn.
Mit Abstand der schlimmste Film. Hier spielt Jake Gyllenhaal, ein Ex-UFC-Fighter, der irgendwo in der Bar als Bouncer, nicht als Bouncer agiert, sondern als der halt da die Leute dann rausschmeißt, weil wir jetzt wieder so halb in diesen 80s irgendwie Dive-Bar-Setting sind, wo halt Leute einfach random anfangen, sich zu schlägern. Wo ich mir dachte, okay, diesen Plotpoint habe ich lang nicht mehr gesehen. Das in der Bar einfach so, okay, die Band spielt einfach weiter und schlägern sich so ein Dutzend Leute.
Ja.
Einfach aufs Härteste. Und okay. Er ist halt so der Bouncer, der die halt alle rausschmeißt, weil er ist der UFC-Fighter, der halt einfach härter ist als alle anderen. Auch ganz am Anfang des Filmes, da tapet er sich mit so Panzertape eine Wunde zu, wo er da gerade gestochen wurde. Und so, ja, okay, das ist so ein tough Dude. Da kommt dann Jessica Williams, die dann als Bar-Ownerin aus Florida kommt und ihn halt anheuern will. So, hey, in meiner Bar ist zu viel los, zu viel Rowdy wird da gemacht. Ich brauche jemanden, der mir hilft, diese Bar sauber zu machen. Das ist halt nicht mehr passiert. Zusätzlich haben wir noch Daniel Melchior. Conor McGregor, der UFC-Fighter, der irische, ist ja auch mit dabei und liefert die absolut schlimmste Acting-Performance, die ich seit Jahren gesehen habe. Fast
funny.
Also hätte ich diesen Film nicht alleine gesehen, wäre es eine Performance, die ist so good it's bad.
Oh, wow.
Aber weil ich alleine war, konnte ich den Humor nicht draus rausziehen. Hätte ich den mit ein paar Freunden und ein paar Bier angeschaut, ich glaube, da hätte ich schon lauthals gelacht. Wir haben Billy Magnussen, den ich immer mag, Hannah Love Lanier und viele, viele, viele mehr. Jake Gyllenhaal wird angehoben. ich kann nicht mehr reden, ey.
Schön.
Angeworben wird er von Jessica Williams und kommt dann nach Florida in diese Kleinstadt, in diesen kleinen Ort, um halt an dieser Tiki-Bar. Es ist so eine fucking Hawaii-Tiki-Bar. Also es ist nicht mal so eine Dive-Bar, wo es halt auch realistisch ist, wenn sich dann Leute sich prügeln, sondern die sind einfach so am Strand in Hawaii-Shirts gefühlt. Weißt du, das ist nicht das Setting, wo ihr das hier haben wollt. Aber das hat dann alles so mit dem Transposing zu tun. Weil was ich gemacht habe, ich habe mir das Original aus den 80ern angeschaut, den Patrick Swayze Film Roadhouse. Da ist er kein UFC-Fighter, das gab es zur Zeit nicht. Er ist einfach nur ein tough man who knows Karate. Er ist auch ein Bouncer und der auch einen Coach hat, wie er an diese ganzen Sache rangeht. Und ohne jetzt zu viel auf den alten Film reinzugehen, der halt auch alle seine so Problemchen hat, was man von einem Film erwarten würde, Ende der 80er, wo es ums Prügeln geht und um den cool Dude, der am Ende auch die Frau kriegt. Aber bla bla bla. Roadhouse 2024 verliert den ganzen Charme. Also, als ich diesen Film gesehen habe, habe ich direkt meine Bewertung vom Original hochgestellt, weil ich dachte, nee, der war schon deutlich besser. Die können nicht so nah an der Bewertung sein, diese zwei Filme. Der hier war halt einfach so extrem dull. Er fühlt sich so corporate an in seiner Herangehensweise. Es gibt so hier und da Elemente, wo es so ein bisschen durchscheint. Anscheinend war Jake Gyllenhaal extrem daran interessiert, diese Rolle zu spielen, was ich nicht verstehen kann im Kontext von, weil er sich hier auch als Schauspieler überhaupt nicht ausleben kann, außer dass er
halt
so...
Ich will dafür bezahlt werden, mich absolut durchzutrainieren und UFC-Fighting zu lernen, oder?
Wahrscheinlich. Also so kommt's mir vor, weil also eine interessante Schauspielerleistung hat er hier nicht. Und die hat auch tatsächlich niemand anders in diesen Fällen. Wir haben ein Spektrum von uninteresting mit Gyllenhaal und den meisten anderen bis hin zu bad shit, nicht crazy, aber bad shit einfach schlecht mit Conor McGregor.
Oh boy.
Er ist in der Stufe für sich, wo du denkst, wieso hat man hier nicht einen zweiten Take gehabt? Hat er den...
Ah, ich muss den Film sehen.
Hat er Doug Liman angedroht, ihn zu verprügeln, wenn er jetzt nochmal irgendwie so Notes kriegt während für die Performance, weil das war einfach so, das kann doch nicht sein, dass... Ah, es ist so weird. Es ist so fucking weird. Allein, also nur deswegen würde ich den Film empfehlen. Wenn die Curiosity euch itcht, dann müsst ihr dahin. Wegen den ganzen anderen.
Es itcht mich sehr, muss ich sagen.
Den kann man gepflegt vergessen. Es ist so generic. Keine von den Beziehungen also fühlt sich echt an oder funktioniert. Keiner von den Charakteren fühlt sich echt an oder funktioniert. Es ist auf eine ähnliche Weise konstruiert wie im 80er, also es fühlt sich auf eine ähnliche Weise konstruiert wie in den 80er-Filmen an. Nur da ist es halt nochmal ein bisschen mehr earnest mit, wir haben einen Evil-Mafiosi, der so diese Kleinstadt in seinen Fingern hat und der kontrolliert halt alles und er ist halt einfach der Big Bad in dieser Kleinstadt. Und das versuchen sie hier zu machen mit Billy Magnussen, der dann nicht der Big Bad ist, sondern er ist halt der Sohn vom Big Bad, der halt gerade im Knast ist. Mhm. Und ja, es funktioniert. Also er ist halt einfach nicht furchteinflößend auf irgendeine Weise. Also man glaubt es halt einfach nicht. Und die spielen auch, die versuchen so ein bisschen da irgendwie zu spielen und daraus eine Komik zu ziehen, aber die halt auch, also die zündet halt auch nicht bei mir. Also ja. weder die Komik noch die Charaktere, noch tatsächlich die Kampfsequenzen. Die sind so gleichzeitig halb öde gemacht und halb einfach so halb too much, wo so viel gecuttet wird, dass du da nicht wirklich viel mitbekommst und dass es sich halt auch nicht mal mehr wie Barfights anfühlt. Und das hat halt auch viel, also eine Sache, allein wegen den Settings, ich will nur einen Vergleich bringen. Was sie sehr gekonnt machen in den 80ern oder was man aus den 80ern kennt, in diesen älteren Filmen. Wenn sich Leute da schlägern, dann zerstören sie einfach das Set, weil alles nur Plywood ist. Ja, also
genau.
Leute werden auf Tische geschmissen, alle so 10 Tische fallen einfach auseinander in Zersplittern und halt, es macht nicht viel Sinn, aber für den Moment funktioniert es halt sehr gut und ist halt sehr eindrucksvoll. Und ist auch eigentlich in Retrospekt, wenn du jetzt vergleichst zu einem Film, ist es halt auch sehr gut inszeniert. Einfach, du siehst einfach so die ganze Crowd. Man sieht, man lässt einfach hier mal 30 Extras mitmachen oder halt nicht Extras, sondern hier Stuntmen ihre Arbeit machen. Und das hast, also diese Energie hast du nicht in diesen neuen Filmen, weil alles so reduziert ist auf 2-3 Personen. Und dann sind wir in so einer Tiki-Hawaii-Bar, wo alles Massivholz ist, wo halt auch nichts zerstört, nichts, also nicht mal zerstört, wenn nicht sogar bewegt werden kann, weil das halt irgendwie fast schon am Boden festgeschraubt ist und so, ja, die Dynamik fehlt komplett, wenn man nur dafür diesen Film anschauen will. Und man hat so das Gefühl, das müsste eigentlich so einer der großen Punkte dieses Filmes sein, wenn man ein Remake von Roadhouse macht, jetzt nachdem ich das Original gesehen habe. Aber ja, schaut euch an für Conor McGregor, schaut euch an mit Minimum 2-3 anderen Leuten, macht das bitte nicht alleine. Und da kann ich euch viel Spaß wünschen. Und ansonsten kann man diesen Film gepflegt ignorieren. Schade.
Alright. Too bad. Aber ich werde mir sowas von anschauen. Das muss ich sehen.
Okay.
I've been waiting 40 years for this. They called themselves Ghostbusters. According to these hacks, they saved the world. No eyewitnesses. And who is found to carry the torch? Descendants of Egon Spengler. You have a miner hanging out the side of a moving vehicle. Firing a laser gun indiscriminately.
Has a proton pack.
It's completely safe.
I wouldn't say completely safe.
The Ghostbusters are finished.
Right. Well, overruled.
Sustained.
Thank you.
You the weird guy who buys strange old things?
Correct on both counts.
Buddy, you just hit the jackpot.
What is it?
Better question is, what's inside of it?
Jo, und damit kommen wir zum letzten Film dieses Reviews und machen eine weitere Folge in der Serie. Joe beschwert sich über den aktuellen Blockbuster. Whee! Ghostbusters Frozen Empire ist der neue Film im Ghostbusters-Franchise von Gil Keenan mit McKenna Grace, Paul Rudd, Carrie Coon, Finn Wolfhard, Dan Aykroyd, Kumail Nanjiani, Patton Oswalt, Celeste O'Connor, Logan Kim, Emily Ann Lind, James Acaster, Bill Murray, Ernie Hudson natürlich, Annie Potts, William Atherton und alle Menschen sind in diesem Film und schließt an Ghostbusters Afterlife von vor ein paar Jahren, den ich ja auch schon nicht gut fand. Macht weiter mit der Spengler Family, die inzwischen so die Ghostbusters halt in New York sind. Die haben ihr Ghostbusters-Business, beziehungsweise es wird mehrmals betont, sie verdienen damit ja kein Geld, was immer so ist. Jedes Mal, wenn in so einem Super, also ich meine, es ist im Prinzip so ein Superheldenfilm, wenn in so Superhelden-Dingern davon geredet wird, ja, wir verdienen ja kein Geld damit, dann denke ich immer, aber ihr verbringt damit euer Leben. Wie funktioniert das? Jedes Mal reißt mich das aus so einem Film raus. Es ist immer so. Seid ihr reich? Habt ihr geerbt? How? Wie funktioniert das? Anyway, die sind inzwischen die Ghostbusters so und dann laufen sie gegen eine Wand, weil der Bürgermeister der Stadt ihnen nicht sehr wohlgesonnen ist und dann feststellt, dass ja die Tochter hier, gespielt von McKenna Grace, noch minderjährig ist und die muss dann das Ghostbusten aufhören, bis sie volljährig ist. Und gleichzeitig kommt wird in den Shop von hier Dan Aykroyds Charakter, die ganzen Alten sind wieder dabei. Wie soll es auch anders sein? Irr. Wird eine von Kumail Nanjiani eine historische, eine antike Kugel eingeliefert, die ein Gefängnis für einen Dämon ist, der die Welt in Eis stürzen will.
Okay.
Und natürlich wird er released und dann hauen wir dem aufs Maul. Und die ganzen Alten kommen wieder zurück. Yeah, es ist blendy, Blockbuster-Filme machen mit allen Beats, die man sich so vorstellen kann. Ich habe das Gefühl, immer wenn ich so einen Film review, ich muss eigentlich gar nicht erzählen, was mich daran stört, weil das kannst du halt copy-pasten von einem zum anderen. So. Ja, es ist ein Film, dessen Stakes sich so schwach anfühlen, weil es auf der einen Seite natürlich so ein Weltuntergangsszenario ist mit dem bösen Dämongeist, whatever, der droht, alle Geister zu befreien und die Welt in den Abgrund zu stürzen und du denkst dir, wirr, wann kommt der Skybeam? Und dann kommt irgendwann ein Skybeam. Natürlich kommt irgendwann ein Skybeam. Weil Sony hat nichts dazugelernt in den letzten 20 Jahren. Und gleichzeitig fühlen sich halt alle Charaktere so schwach an. Und das liegt ganz stark daran, weil es so viele Charaktere sind inzwischen. Ne? Wir haben die Familie mit hier McKenna Grace, Paul Rudd, Carrie Coon, Finn Wolfhard als Vierer gespannt, wo eigentlich nur McKenna Grace wirklich Zeit bekommt, ne, mit dem, okay, sie ist minderjährig und sie muss nach hinten anstehen. Und sie ist tatsächlich das Einzige, was mir an diesem Film gefallen hat. Sie ist auch, war auch schon was mir am ersten Film, das Einzige, was mir im ersten Film so wirklich gefallen hat. Also da kein Wunder, das zieht sich durch. Aber das liegt vor allem daran, weil McKenna Grace eine sehr gute Schauspielerin ist und der Charakter, den sie hier spielt, unique ist zumindest. Also ich finde, es ist eine interessante Persönlichkeit, die sie hier spielt und das macht sie sehr gut. Dennoch kriegt sie nicht genug Raum, als dass es jetzt den Film machen könnte. Finn Wolfhard wird komplett abgespeist mit so einer Side-Story, die nur so ein Easter Egg Hunt ist, mehr oder weniger. Paul Rudd und Carrie Coon sind langweilige Eltern-Side-Charaktere. Der einzige andere, mit dem ich dir in dem Film noch halbwegs Spaß hatte, ist Kumail Nanjiani. Auch bei ihm einzig und allein wegen seiner Persönlichkeit, weil ich Kumail Nanjiani mag. Der Charakter ist auch sehr, 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 sehr bland und dann ist der Film natürlich einfach voll gepackt. Also es ist ein Film, der ächzt, und das ist ja ganz oft bei Filmen dieser Art so, der ächzt unter dem Gewicht der vorhergehenden Filme, ne? Des Franchises selbst, der ganzen Auflagen, die dieser Film erfüllen muss, um dem Fanservice gerecht zu werden, der verlangt wird von einem Film dieser Art. Es fühlt sich fast schon wie eine aussterbende Art Film an, weil man hofft, man hat so das Gefühl, das könnte sich dem Ende zuneigen, diese Art von Filme machen, aber man weiß ja nie, dann kommt nämlich noch ein weiterer immer wieder raus. Aber so dieses, okay, und am Ende muss Bill Murray auftauchen und Dan Aykroyd auftauchen und alle tauchen sie wieder auf und alle müssen sie am Ende den Kack-Ghostbuster-Suit nochmal anziehen und nochmal hier die Proton-Packs auspacken. Und es ist alles so vorhersehbar und gleichzeitig, dadurch, dass der Film so überladen ist an so vielen Charakteren und so vielen Storylines, bekommt keine so richtiges Gewicht. Und weder die alten noch die neuen Charaktere können so richtig Tiefe bekommen dadurch. Und auch nicht der Villain und die Main Storyline mit dem Weltuntergangsszenario kann so richtig Gewicht bekommen, weil der halt auch nur so sich den Platz teilen muss mit 500 anderen Charakteren. Und dadurch ist halt auch das ganze Finale so ein leeres CGI-Spektakel, das sich so sehr, ja, das Ganze fühlt sich an wie mehr so eine Episode von so einer 20 Minuten animierten Serie oder so. Da wäre es wahrscheinlich auch besser aufgehoben gewesen, ehrlich gesagt. So an sich ist es eine große Zeitverschwendung mit einer großartigen McKenna Grace, die ihr Bestes gibt, um dem Charakter Leben einzuhauchen. Und Kumail Nanjiani, der gelegentlich einen Witz macht, der funktioniert, weil er ist. Und sonst einfach das typische inhaltsleere, hässlich anzuschauende Blockbuster-Kino, das wir ganz oft leider so aus den Staaten bekommen. Und mehr möchte ich dazu auch gar nicht sagen. Er war nicht besonders gut.
Alright, was für ein Abschluss.
Ja, haben wir so mit den zwei schlechtesten Filmen aufgehört. Wobei deiner noch wirklich, wie gesagt, du hast den ganz gut verkauft. Ich werde mir den auf jeden Fall noch anschauen. Aber ihr hattet ja, glaube ich, genug und jetzt hier stört der Hund wieder die Aufnahme. Ich hoffe, man hört das nicht zu viel. Ihr hattet ja, glaube ich, durchaus einige Empfehlungen in dieser Episode dabei. Es ist, wir hören halt immer auf den größten Filmen auf und das waren diese Woche halt wie relativ oft die schlechteren. Deswegen nicht zu negativ nehmen. Ihr habt einige gute Empfehlungen bekommen diese Woche. Falls ihr irgendwas davon gesehen habt, von den vielen Filmen, die Ted diese Woche gesehen hat, dann lasst es uns wissen auf Facebook, Instagram oder planetfilmgeek@gmail.com. Und ansonsten hören wir uns mit den Reviews in 2 Wochen wieder. Wenn, was kommt dann? Oh, der neue Godzilla-Film. Der amerikanische Godzilla-Film. Oh boy.
Der landet am Ende der, Episode, auf jeden Fall.
Ziemlich sicher, weil ich, was wie auch immer er sein wird, ich werde Dinge dazu rüber zu sagen haben. Hört dann rein in 2 Wochen und in der Zwischenzeit gibt's, was gibt's nächste Woche? Eine Direct-By, ziemlich sicher.
Mhm. Direct-By.
Ja, muss, weil diese Woche meine Top 250. Ja. Das gibt's in der Zwischenzeit und bis dahin macht es gut.
Bye-bye.